Ich heiße euch willkommen zur 54. Ausgabe des ECG-Podcasts. Heute darf ich drei Spieler an meiner Seite begrüßen und ich möchte natürlich anfangen mit dem Zweitplatzierten der Europameisterschaft 2015, den Jörg Müller. Hallo Jörg.
Ja, hallo.
Dann als nächstes in der Runde dabei jemand, den ihr schon oft gehört habt bei mir, das ist der Dave Graber. Der ist heute spontan noch eingesprungen, weil mir noch jemand abgesagt hat. Hallo Dave.
Ja, hi.
Und noch spontaner, nämlich vor 5 Minuten haben wir uns überlegt, warum soll man nicht Jens einladen? Der hat nämlich auf der EM Infernals gespielt und kann uns da bestimmt ein bisschen was drüber sagen. Hallo Jens.
Guten Tag.
Du bist natürlich auch bekannt unter dem Namen Atzen Jens, falls jetzt manche nicht wissen, wer der Jens ist. So. Richtig. Warst aber auch schon mal im Podcast dabei, noch mit Claudio damals oder mit Gam sogar noch, oder?
Keine Ahnung mehr, ja.
Ja, gut. Ja, hinter uns liegen lange Zeiten ohne Podcast. Ich möchte mich auch nochmal entschuldigen, dass jetzt so lange nichts kam. Das lag natürlich zum einen daran, dass ECG relativ lang down war wegen den ganzen Hacker-Sachen und zum anderen auch daran, ich hatte ein kleines Sonderthema vorbereitet, aber da haben mir leider meine ganzen Gäste abgesagt. Und auch zum anderen möchte ich auch sagen, ich hätte gerne mehr Anti-Spieler in meinem Podcast. Tut mir leid, dass ich immer so viele Necrot-Spieler hier dabei habe. Und deswegen bitte ich euch, wenn ihr gern zuhört oder auch gern mal dabei sein wollt und ein ordentliches Mikrofon habt im Skype, dann ruft mich doch einfach mal an. Ich hätte euch gerne dabei und ich möchte auch gerne immer mal ein paar andere Blickwinkel hören. Ich möchte eigentlich nicht nur Necrot-Spieler dabei haben, aber es gibt halt nur Necrot-Spieler aus Deutschland irgendwie, die auf der EM toppen, außer Benno. Gut, dann machen wir mal weiter und kommen zu unserem eigentlichen Thema, die Europameisterschaft in Dublin. Die war ja jetzt letztes Wochenende mit vielen, vielen Ereignissen, über die wir quatschen wollen. Und da kommen wir zum ersten Thema. Was haltet ihr von Dublin? Also wie hat es euch gefallen? Wir waren alle vor Ort. Wir sind auch, glaube ich, alle zusammen hingeflogen. Wir waren alle zusammen in Berlin am Flughafen.
Also ich war in einem anderen Flughafen. Quatsch, einem anderen Flughafen, anderen Flug. Wir sind erst Freitag hingeflogen.
Ah, stimmt. Ist ja einen Tag später hin. Ja, wir sind schon Donnerstagabend geflogen. Jens war dabei, Dave war dabei. Ich weiß auch, für Jens war es das erste Mal fliegen. Wie war es so?
Ja, das erste Mal fliegen nach 13 Jahren. Ich bin als kleiner Junge nochmal nach Albena, nach Bulgarien. Ja. Damals hat man es gar nicht so mitbekommen. Aber diesmal war es aufregend, weil es war mal was Neues. Ich habe mir sonst immer gesagt, ich werde nicht wegen dem Jugi-Spiel rumfliegen durch die Welt. Und nun habe ich es doch gemacht. Ich bereue es nicht, es war schön. Aber irgendwie auch ein bisschen, naja, Nervenkitzel dabei. Vor allem, als ich bei der Rückfahrt dann am Fenster sitzen sollte. Und es hieß jetzt, Rollladen hochmachen, wenn wir runtergehen und so. War ein bisschen komisch, aber es hat schon Spaß gemacht.
Okay, Dave, du bist der alte Hase, dich stört das ja nicht mit dem Fliegen.
Nee, nicht wirklich. Macht immer Spaß.
Und Jörg, bei dir?
Ja, bei mir war es jetzt das zweite Mal. Das erste Mal war letztes Jahr Mailand. Und ja, das ist immer noch ein bisschen ungewohnt. Und vor allen Dingen jetzt nach Japan, das wird bestimmt richtig eklig für mich, aber naja, mal gucken.
Wie lange fliegt der da? Weißt du das schon?
Wie bitte?
Wie lange du fliegen wirst?
Ich glaube so um die 18 Stunden.
Ah, ja, aber das 18. ist angenehm an so großen Flugzeugen, da merkst du nichts von und kannst dich freier bewegen.
Ja, okay. Ich bin wie mit Ryanair, dass du ganz, ganz wenig Platz hast.
Ja, na mal gucken.
Jo. Wir sind alle erfolgreich hin und zurück geflogen, alles hat geklappt. Also Flugzeug ist eine super Alternative zum Auto, kann ich nur sagen. Man ist viel schneller unterwegs. Und ich glaube auch nicht, dass man unbedingt alles mit einem Auto fahren muss. Also sag mal so, meine schlimmste Fahrt war bis jetzt Italien nach Mailand, das waren 12 Stunden und ich denke mal, das ist doch Flugzeug schon ein bisschen angenehmer. Der einzige Vorteil vom Auto ist natürlich dann, dass man dann das Auto auch dort zur Verfügung hat und nicht überall mit dem Taxi hin muss. Aber es kommt dann auch jeweils auf die Location an, wie weit die vom Flughafen weg ist und so weiter.
Also in Mailand war das Taxi schön billig, muss ich sagen. Da sind wir mal ganz günstig weggekommen.
Ja. Es kommt halt immer auf die Stadt an. Ich weiß nicht, wie teuer es jetzt in Dublin war. Ihr seid da, glaube ich, mit Taxi gefahren, oder?
Ja, es ging eigentlich.
Die haben ja auch
einen Tarif. Immer so 20 Euro für 4 Leute immer.
Ja, das geht, wenn du dann noch eine große Gruppe hast. Aber allgemein so zu Dublin, wenn wir jetzt einmal dabei sind, wie fandet ihr die Stadt so an sich? Also jetzt vom ersten Mal nur vom Eindruck her, was die Stadt so optisch hergemacht hat?
Die war angenehm, war auch klein.
Ja,
da kam gut durch. Ja. Sauber, ja, das stimmt. Das war sie auch. Wir haben sauber, Einkaufsmöglichkeiten. Sauber, ja. Ja gut, und wir waren ja hauptsächlich Stadtzentrum, das ist halt ein bisschen weniger was. Möglichkeiten, aber es gab trotzdem genug. Man musste sich halt nur mit den Preisen abfinden.
Ich war vor 4 Jahren ja schon mal da mit meinem Abi-Jahrgang und da war es wesentlich günstiger. Also man merkt schon einiges, dass sich das Land verändert hat, preistechnisch.
Okay. Jörg, bei dir?
Ja, also es war halt ein... Ja, hat halt schon wie eine ältere Stadt aus in Deutschland so gewirkt, sag ich jetzt mal, wenn man es jetzt vergleichen würde. Aber war angenehm. War sehr angenehm, war schön sauber alles. Halt ein bisschen teurer, die in den Geschäften alles, aber ja.
Bisschen teurer, ich fand's sehr teuer.
Wenn ich jetzt vergleiche, ne? Also in Mainland hatten wir ja gar keine Geschäfte vor Ort, da hatten wir nur irgendwie Restaurants.
Ja.
Dass wir da wenigstens jetzt hier irgendwie Supermärkte hatten, das war schon deutlich angenehmer, sag ich jetzt mal.
Dafür waren die Restaurants aber auch teurer. Ja. In Mailand, weitaus teurer.
Ja, ich weiß noch, wir waren in der Pizzeria, in so einer richtig schäbigen Pizzeria, und wir haben für eine Pizza 10 Euro bezahlt. Das war schon ganz schön hart, fand ich. Und die hat nach nichts geschmeckt. Genauso wie die Pommes, die haben auch nach gar nichts geschmeckt. Auf des Weiteren, wir haben auch einen Tag haben wir auch Döner gegessen. Das war ja auch ein super Abenteuer. Der Döner, das war kein Döner, das war erstmal eine Dönerrolle, die wir da bekommen haben. Und vor allen Dingen, der hat einfach 6 Euro gekostet. Das war schon anders. Aber Dave hat's geschmeckt, hat er gesagt.
Oh, da war fast nur Fleisch drin.
Ja, das war irgendwie nur Fleisch. In Deutschland, da kämpfst du um dein Fleisch, und in Dublin, da kriegst du nur Fleisch. Jo, des Weiteren, was mir auch aufgefallen ist, gerade im Anflug auf Dublin, wenn man die Stadt von oben sieht, sieht alles sehr gleich aus. Also vieles ist irgendwie gleich, die Grundstücke, alles ist sehr grünlich, also es ist schon irgendwie seltsam. In Deutschland, wenn man über Deutschland fliegt, gerade über Berlin, hat man so einen riesigen Flickenteppich, und über Dublin war alles sehr einheitlich, ist mir aufgefallen. Also scheint wohl, dass das alles auf einmal kam, dass man da in der Stadt noch nicht so viel rumgebaut hat, wie in Dublin, also es wirkt halt alles sehr neu.
Aber man hat schön das irische Grün gesehen.
Ja.
Diese schönen Wiesen.
Genau. Und was mir auch noch aufgefallen ist, es gab überall freies WLAN. Ja, also noch was von Deutschland ein bisschen lernen kann. Das war so traurig. Man kommt wieder nach Deutschland, ist am Flughafen, will ins Internet kurz gucken, wann seine Bahn fährt. Nein, LTE, alles wieder langsam. Es war auf jeden Fall mal eine coole Sache, dass man überall wirklich Internet hatte, wo man wollte. Ist euch sonst noch irgendwas an der Stadt aufgefallen? Was sonst noch irgendwas Besonderes?
Die ganzen Brücken kann man vielleicht noch nennen, weil halt der Fluss, die Liffey oder wie die sie nannten, durch die Stadt quer geht, ne?
Genau.
Du hast mehr oder weniger zwei Stadtteile, einmal links vom Fluss, einmal rechts vom Fluss, und das wird dann halt über, weiß ich, 20, 30 Brücken verbunden.
Die Pubs.
Ja. Klein, eklig,
teuer. Mit ihrem Zapfenstreich um 2 Uhr nachts. Ich fand das so krass, wo wir Freitag, glaube ich, durch die Stadt sind. Sind uns da und nachts um 1 oder 2 so viele Besoffene entgegenkommen, aber so richtig krass besoffene Leute. Das fand ich schon ganz schön hart. Also da merkt man schon, die Iren sind ganz schöne Kampftrinker. Die haben nicht so viel Zeit. Die können nicht von, sagen wir mal, um 8 bis 3 oder 4 Uhr morgens irgendwo sitzen. Die müssen dann auf einmal durchziehen. Oder war das nicht sogar ein Donnerstag, wo wir da die ganzen Betrunkenen getroffen haben?
Immer.
Einfach jeden Tag. Also es war schon krass. Aber was mir auch aufgefallen ist, darüber habe ich ein bisschen mit dem Soul geredet, als wir da zu mal gekommen sind, es gab auch wirklich viele Obdachlose in den Straßen. Also es sah zwar alles sehr schön und sauber aus, aber es gab auch viele Obdachlose.
Stimmt, am Donnerstag sind die uns ja gar nicht aufgefallen, aber dann zu den richtigen Touristenzeiten, Freitag, Samstag, Sonntag,
ja,
da war dann wirklich schon ordentlich viele, das stimmt.
Ja, das war ganz schön krass. Also ich habe ja gedacht, erst zwar mehr als in Berlin, aber dann so oft am Wochenende, das war schon sehr krass. Es kann auch daran liegen, dass wir wirklich nur in dieser einen Hauptstraße zur Location gelaufen sind. Da waren halt nun mal wirklich viele. Aber es sticht halt schon ins Auge. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man dann die ganze Zeit Leute sieht. Und was mir auch noch aufgefallen ist, das Wetter in Dublin. Also wir hatten ja an dem Wochenende in Deutschland irgendwie 37, 38 Grad, und in Dublin, da hatten wir angenehme 20 Grad, glaube ich.
25 sogar, ja.
20, es war einfach super. Also das Wetter war, fand ich, es hat zwar ein bisschen geregnet, aber man ist eh die ganze Zeit in der Halle gewesen, also es hat super gepasst für ein Yu-Gi-Oh!-Wochenende.
Ich fand
die Halle war schön runtergekühlt. Fand ich.
Ja, wenn man dann aus der Halle rauskam.
Genau.
Als ich mal 5 Minuten da an die frische Luft gestellt habe, war man gleich wieder fit für die nächste Runde. Das war immer ganz schön.
Ja. Ich fand es auch in der Halle sehr angenehm, aber wo wir da gerade dabei sind, dann kommen wir direkt mal zu unserer Location. Die Location, das war ein Convention Center, soviel ich weiß. Davon gibt es auch einige Bilder, guckt einfach mal nach, also ich denke mal gerade auf der Konami-Website, die Coverage, die große dazu, das findet ihr ja genug Bilder. Soweit ich weiß, gab es ja auch eine kleine Stadttour mit Seoul, die da organisiert haben, und guckt da einfach mal rein. Das ist auf jeden Fall ein Wert, das sich mal anzuschauen, und ich weiß auch, was da Olli und Co. für Arbeit reinstecken in die Coverage, also bitte schaut euch das an, es ist echt super Content und es ist auch wirklich gut für die Leute, die nicht dabei sind. Jo, des Weiteren. Also die Halle an sich war groß, die Stühle waren, im Gegensatz zur deutschen Meisterschaft. Wie fandet ihr die?
Die Stühle gar nicht so in Erinnerung, aber dann schien die gar nicht schlecht gewesen zu sein.
Ja, ja, man musste echt Angst haben, auf der DM sich irgendwo hinzusetzen, weil die Stühle zusammenkrachen. Aber auf der EM war alles sehr schick, man fand ich. Auch die Tische waren sehr angenehm. Die waren ein bisschen kleiner als auf der DM, aber die waren trotzdem okay. War
groß genug.
Es war auf jeden Fall groß genug, man hatte seinen Platz.
Ja, zum Teil hat man auch gut viel Platz gehabt, aber es hing immer ein bisschen davon ab, wo man gesessen hat.
Genau, ich habe das auch gemerkt. Weiter vorn hatte man mehr Platz. Also an den vorderen Tischen war mehr Platz, hinten war ein bisschen weniger Platz. Es gab eine große Eingangshalle. Die sah auch sehr schick aus, die war halt ein bisschen wärmer, die hat sich sehr aufgeheizt durch die ganzen Gläser dort. Und dann gab es im ersten Stock eine Spielehalle. Die wurde dann gegen Mittag 2 eröffnet, da wart ihr, denke ich mal, auch alle drinnen. Jörg ja sowieso wegen der Preisverleihung, die war ja auch dort oben. Wie fandet ihr das mit diesen ganzen Events, die es dort gab?
Ja, ich hab das halt nicht so richtig mitbekommen gehabt, weil ich da halt nur kurz vorbeigegangen bin zur Feature Match Area, aber ansonsten habe ich das ja nicht großartig gesehen. Nur halt im Nachhinein von den Bildern her, aber ja, sah ganz schick aus eigentlich.
Okay, kannst da vielleicht Jens oder Dave was dazu näher sagen, was da so Tolles gab?
Ja, ich war auch mal oben, weil als ich lange Pause hatte, man konnte da halt Tokens schießen lassen mit eigenen Köpfen drauf und so. Das ist ja so eine alte Sache, die sie, glaube ich, zu jedem großen Event mittlerweile haben oder nur zur EM. Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube nur zur EM, aber letztes Jahr gab es das nicht, da haben sie das leider nicht gemacht, aber das Jahr davor in Frankfurt gab es das auf jeden Fall.
Ja genau, ne? Auf jeden Fall. Das war eine schöne Sache, weil sich dann halt so die ganzen Leute da mal fotografieren lassen konnten, Erinnerungsstücke mitnehmen können für ihre Freunde, dies und das. Dann gab es da irgendwie so ein Spielbrett, wo man mit riesengroßen Karten spielen konnte, was nicht so mein Ding ist. Ich habe da eher mal gerne zugeguckt aus Spaß, aber die Leute hatten sich auch mehr Spaß dran. Und dann irgendwas mit Bingo habe ich gehört und ja. Irgendein Beispiel.
Hast du da mitgemacht, Dave, bei dem Bingo?
Bei Bingo, ja, da haben wir ganz viele Runden. Es ging halt die Nummermonstern. Ja. Nummermonster sind da auf den Zetteln drauf und die haben dann halt alle gezogen. Ja, da war auch eine originale Giant Hand. Die wurde auch dauernd gefragt, ob sie die haben können.
einfach geheim.
War einfach ein normales Bingo, denn der Sieger hat dann Süßigkeiten bekommen. Voll in Ordnung.
Ja, und ich glaube, wenn man alles gemacht hatte, gab es noch so ein Glücksrad, wo man dann nochmal Booster gewinnen konnte oder so.
Ja, genau, aber das, ja, dafür hätte man das mit den Giant Cards dann mitmachen müssen und das dauerte dann doch schon über eine halbe Stunde, so ein Spiel, und das war dann schon anstrengend.
Und man konnte sich oben einen Button holen, dass man dort war auf der EM.
Das ist richtig.
Wo man sogar seinen Personalausweis zeigen musste, dass man einen Button bekommt. Das war ganz schön albern, fand ich. Also, ganz ehrlich, die Buttons, die, wenn man die Buttons schon abzählt, das fand ich schon nicht so doll. Auf der DM konnte man die sich einfach nehmen, da konnte man reingreifen oder so, aber da, das war schon ein bisschen komisch.
Ein Featured Match Area, also ja, genau. Zum Zugucken, und die Streamer waren halt da oben alles. Genau. Ja.
Was mir gerade auch noch einfällt, war sonst noch irgendwas an Public-Sachen? Also gab es sonst noch irgendwas Spezielles? Ich glaube, eine Sache war noch, ja, dieses Kanonenschießen war noch.
Ah ja, Kanonenschießen, und dann, achso, ja, wie heißt das, Xbox... Keine genau, Ahnung, wie das ganze Zeug so heißt,
wo man dann hüpfen konnte. Wo man hüpfen musste, genau. Aber das war's dann auch von der Area. Gut, dann unten in der Halle, wir hatten eine gute Versorgung, also es gab Essen und Trinken, es gab auch jeden Tag irgendwie so große Mittagsmenüs, da hat man 7 € bezahlt, und das war echt lecker, also ich weiß nicht, wer hat alles von euch dort gegessen zum Mittag?
Ja, ich hab's leider verpasst.
Der Chili con Carne war ganz gut.
Okay, und Jörg, hast du also, dort gegessen?
Nee, ich war nicht bereit für den Lasagne 7 € auszugeben.
Nein, es war ja nicht nur die Lasagne. Das Coole ist ja, wenn du dort gegessen hast, da gab es dann noch so einen Beistelltisch, und dann konntest du noch alles Mögliche nehmen. Da gab es dann noch so Kraut und alles Mögliche. Und vor allen Dingen, sobald du einmal den Teller hattest, konntest du dort so oft hingehen, wie du wolltest.
Ja, konntest Salat immer wieder nachfüllen. Deswegen ja. Wollte ich das eigentlich auch machen, aber hab's voll vergessen.
Also, ja, man hätte doch bestimmt auch einfach so den Salat nehmen können, oder nicht?
Nee.
Hat ja keiner.
Nee, du hättest deinen Teller irgendwo hergebraucht.
ja, das ja, aber ich meine, wenn man jetzt so an sich schon einen Teller gehabt hätte irgendwie, da hätte man doch einfach so die Salatbar benutzen können, glaube ich jedenfalls.
Ja, die waren da sehr angenehm. Aber ich fand's ganz okay, dafür, dass Dublin ja relativ teuer war, fand ich 7 € in der Location immer noch angemessen für ein großes Mittagessen.
Ich fand auch die Halle ziemlich gut. Also alles übersichtlich, sehr groß.
Ja.
Man konnte einmal schön durchgehen immer. Und dass die ganzen Essensstände in der Halle waren, nicht mal gut. Für den Geruchsfaktor ist vielleicht unangenehm, wenn man spielt und Hunger hat. und nicht das Geld ausgeben möchte, aber es ist schon sehr angenehm, wenn man dann so gerade fertig ist, geht 2 Meter weiter und kann dann sein Essen holen.
Es war auch nicht so, es waren noch nie große Schlangen, fand ich. Es war immer okay. Also es war, viele wollten
Ja,
eigentlich
das
schon.
war.
Ich habe mir auch öfters mal einen Wrap gegönnt. Die Wraps fand ich auch sehr lecker. Die haben 5,50 zwar gekostet, aber einfach die haben einfach auch satt gemacht. Das Essen war echt super. Auch die Muffins. Es gab Muffins mit einem richtig krassen, so einem weiten
Ja.
Kern. Die haben auch allen geschmeckt. Die fanden auch alle lecker. Gut.
Was ist dann mit diesem Kaffeestand da? War der auch gratis oder wie war das?
Ich glaube, da musst du deinen Kaffee holen und konntest dort alles Mögliche reinmachen. Aber ich
Ja,
habe
da
keinen.
war nur Milch und Zucker und sowas, was
Genau.
da so stand an der Seite.
Aber auf jeden Fall sehr angenehm. Ich möchte auch mal an der Stelle noch mal einen kleinen Shoutout an unsere Judges geben. Es war ja relativ kalt in der Halle und ich sag mal so, die meisten konnten ja einfach Pullis und so anziehen. Aber unsere armen Judges, die mussten alle mit dem Judge-T-Shirt hier rumrennen und die haben mir schon alle ein bisschen leid getan. Also da auch noch mal Respekt, dass da alle so lange durchgehalten haben bei der Kälte. Gerade die Floor-Leute, die dann die ganze Zeit dort im Kalten rumlaufen mussten, war ja schon relativ kühl dort. Ja,
Lauf
gut.
besser jetzt stehen, ne?
Ja, na gut, auf jeden Fall kommen wir dann jetzt mal zum Turniergeschehen, nachdem wir jetzt soweit quatscht haben über alles Mögliche dort. Und zwar das aktuelle Meta. Da habe ich wie immer meine super Zahlen rausgekramt. Und zwar habe ich das Breakdown von Tag 1, von Tag 2 und von den Tops. Und wir sehen erstmal, wenn wir in Tag 1 schauen, das absolute Meta-Deck war natürlich, was?
Nekrots.
Nekrots, genau.
Ja,
Wir
denke ich auch.
hatten insgesamt 260 Nekrots-Spieler. Und dann, das ist mit Abstand das meistgespielte Deck, danach kommt Clifford mit 120, Burning Abyss mit 100, Shadow mit 100, Teller Knight mit 90 und dann geht das halt immer so weiter runter. Auch interessant ist zu sehen, das Breakdown der Spieler. Wer ist auf Platz 1?
UK, glaube ich.
Ja, richtig, wir haben
Ah,
200 Spieler
UK.
aus UK, aber wer ist auf Platz 2?
Deutschland.
Deutschland. Richtig, wir haben 120 deutsche Spieler, finde ich, ist eine super Zahl, sehr solide. Und danach kommt dann noch Italien, was man ansprechen kann, Frankreich und Irland, die noch relativ gut vertreten sind mit um die 100 Teilnehmer. Gut, wenn wir dann aber schon weiterschauen in Tag 2, dann ändert sich das alles. Wer ist dann das beste Land? Wer hat es alles in Tag 2 geschafft? Vom Land her mit den meisten Leuten?
Warte mal.
Deutschland? Keine Ahnung.
Es gibt.
Insgesamt waren es dann 87 Spieler ungefähr, oder?
Genau. 787, glaube ich.
Ja, alles klar. Das können wir ja auch noch nennen, denke ich mal.
Genau. Aber es gab nicht nur die Deutschen, die sogar gut waren, auch die Italiener und die Engländer haben gut abgeschnitten. Wir hatten jeweils an Tag 2 23 Vertreter von den drei Ländern in den Tops, in den Tag 2 und dann hatten wir aus Frankreich nochmal 11 Spieler, die man nennen könnte. Auch, man sieht auch eigentlich, dass sich das Meta nicht großartig geändert hat ab zu Tag 2. Nekrots immer noch sehr, sehr dominierend mit 64 Spielern.
Ja, die Hälfte, ja.
Genau, und dann Burning Abyss mit 24 und Clifford ist ganz schön abgeschrammt dann mit 15 und noch gerade hat es Shadow erwischt und noch 8 Shadow-Spieler an Tag 2.
Reicht ja.
Ja, reicht ja. Und dann kommen wir nämlich schon wieder zu den Tops. In den Tops hat es dann nämlich wieder ganz anders ausgesehen. Da haben dann ganz viele Nekrot-Spieler in der letzten Vorrunde doch nochmal versagt. Da gab es dann nämlich noch 28 Nekrot-Spieler auf 16 Burning Abyss-Spieler, 10 Clifford-Spieler und 7 Shadow-Spieler. Und dann gab es ein Hero, ein Ritual Beast und ein Satella, die man noch nennen kann. Das Hero 10-0 ungeschlagen. Da kann man da, denke ich mal, gleich einen kleinen Schwenker zu diesem Hero-Deck machen. Es gab dazu auch ein Deck-Feature, das könnt ihr am Internet euch anschauen, auf dem Kanal von Lithium oder ich glaube auch sogar direkt in der Coral Ridge war auch die Decklist zu sehen. Warum geht Hero 10-0 durch die EM?
Hat
Keine
Glück mit
Ahnung.
den Matchups gehabt.
Nicht drauf
Und die
vorbereitet
Lo
gewesen.
genau, und die Leute waren nicht drauf vorbereitet.
Dark Lore ist einfach unfair. Problem, glaube ich, von den meisten, was machst du, wenn einmal ein Dark Lore liegt? Du hast dann irgendwie eine Möglichkeit, den zu clearen mit deinem Setup in der Hand. Und sobald das misslingt, hast du meistens verloren.
In der Regel hast du ja gewonnen. Also vorher war es immer so, man hat gegen Heroes gewonnen, wenn man den ersten Dark Lore abräumen konnte und ein ordentliches Feld hinlegen konnte.
Ja.
Aber wenn Heroes dann nochmal zurückkommt und das mit einem Dark Hole sein und einem Regeki oder so und noch ein Dark Lore hinlegen, hast du eh verloren.
Ja.
Wenn es das konstanter hinbekommt, dann, ja, dann gewinnt's halt die meisten Runden. Und die Leute haben halt vielleicht weniger Djinn-Outs gespielt oder Djinn-Outs, die nicht gut gegen Dark Lore sind und dadurch ist das dann, geht das immer weiter.
Genau. Dann muss ich auch noch sagen, was natürlich auch noch ins Gewicht fällt, ist, dass sich Clifford ein bisschen gewandelt hat und da kommen wir zum zweiten Überraschungsdeck. Es gab ja Clifford Turbo dieses Mal, aber bevor wir darauf näher eingehen, nochmal zu sagen, das Hero Deck hat ein super Matchup gegen dieses Clifford Turbo und ich habe auch wohl gehört, dass der Hero-Spieler auch das ein paar Mal hatte, das Clifford Deck.
Ja, das hat ja immer gut vorne mitgespielt, das Klee-Deck.
Ja. Da kann man dann auch direkt mal umschwenken zu diesem Clifford Turbo Deck. Was ist dazu zu sagen? Ich frage jetzt einfach mal den Jörg, was ist Clifford Turbo?
Einfach, ja, ganz viele Monster, diese Wuthering Heights dreimal und ja, einfach immer First Turn Killer rauslegen.
Genau. Ich denke mal, das Wichtige ist zu nennen, die Wavering Ice, die da ja 3 Tage vorher released worden ist mit der Advanced Edition. Jens, du kennst dich da ein bisschen näher aus.
Oh, das hat mich so geärgert, ja.
Das ist so
Ich
eine.
wollte vor ein paar Leute welche mitbringen, aber durch den Poststreik kam meine Edition erst am Freitag an und musste ich dann allen absagen. Das war
Ja.
ein bisschen ärgerlich, naja.
Da muss ich auch mal wieder ein bisschen Kritik an Konami äußern. Ich finde es auch echt albern, dass man 3 Tage vor einem Event ein Set erlaubt. Oder neue Karten erlaubt.
Lights von Deck letztes Jahr?
Ja, das hat mich schon damals so gestört zur, nicht zur Europameisterschaft, sondern es hat mich dieses Jahr gestört zur deutschen Meisterschaft, dass
Ach,
es
da war es
wirklich
auch,
nur
ja.
auch 3 Tage vorher erlaubt war.
Da, das war wirklich extrem schlimm.
Und ich sag mal so, gerade jetzt mit dem Poststreik, da hat man halt gesehen, da hat es uns Deutsche gerade sehr speziell getroffen. Es ist halt schon irgendwie schade für Clifford-Spieler, wenn die dann nach Dublin reisen müssen aus Deutschland und dann wegen dem Poststreik noch eine wichtige Karte, die in dem Deck fehlt, und die dann vor Ort für 20 Euro kaufen müssen und die Karte im Endeffekt jetzt 2 Euro wert ist. Das ist einfach nicht schön, das ist doof. Und ich weiß ganz genau, dass Konami auch nicht von Poststreiks unbeschadet bleibt. Wir haben das nämlich erlebt. Auf der EM gab es nämlich das Problem am Freitag und am Samstag, dass der LKW mit den meisten Merch-Sachen, also das haben halt die Deckel, die Hüllen haben gefehlt, die Matten haben gefehlt, die Dekoration für die Halle hat gefehlt und ich glaube noch anderes Zeug. Auf jeden
Preise, alles hat
Fall
gefehlt.
die Giant Cards, alles hat gefehlt, weil der LKW von Konami in Frankreich wohl im Zoll stecken geblieben ist.
Haben
Der,
gestreikt.
ja, die haben gestreikt, genau. Und dann gab es halt das Problem, es gab halt keine Preise die ersten paar Tage. Und da finde ich es halt echt eine Unart. Ich hoffe, dass Konami vielleicht daraus auch mal ein bisschen lernt, dass nicht nur die Spieler davon betroffen sein können, dass die Post mal einfach streikt. Es ist nicht schön, 3 Tage vorher einfach irgendwas Neues zu bringen und das dann direkt zu sagen, okay, das ist jetzt Meta und das müsst ihr jetzt spielen. Das ist einfach Kacke.
Ja, das Schlimme war ja, aber auch danke an die Leute, die Italiener, die dieses Deck, sagen wir mal, kreiert haben, dieses Clifford-Deck. Aber dadurch ist die Karte halt auch so hochgeschossen im Preis, weil das
Ja.
sehr effektiv war, das Deck.
Ja, es hat halt wirklich gut funktioniert. Die Wavering Ice, die bringt euch halt einfach eure beiden Panel Scales aufs Extra Deck zum Beschwören und gibt euch das nächste Gout für die nächsten 2 Panel Scales. Es ist krass. Das Gute war aber, muss ich sagen, dass zum Beispiel ich habe ja die Joshua-Liste gespielt. Oder das Joshua-ähnliche Liste. Ich habe ja noch ein paar Sachen anders gehabt. Dass da drin ja dann die Sizes Armor Main war. Da hatte man immer einen Out gegen den Killer als Necrot-Spieler. Mal auch vielleicht genauer zu der Liste von diesem Clifford-Deck. Was auch noch besonders war, man hat keine Floodgates mehr gespielt, also man hat nur noch Emptiness gespielt und Skill Drain. Ich denke mal, das ist egal in dem Deck, weil es halt einfach so schnell ist, dass es schnell an die beiden Karten rankommt. Musstet ihr gegen Clifford Turbo spielen? Hattet ihr Matchups dagegen?
Nein.
Ich habe nur normale gehabt.
Ich
Also nur
hab's nur
normale Clifford.
beobachten können.
Ja. Ich hab's auch nur beobachten können, wo es neben mir war. Und da hat das Clifford Turbo gerade ein normales Clifford ganz schön weggefetzt. Die Wavering Ice, die waren halt schon, die, das war halt schon eine Karte im Clip, gerade im Clifford Mirror Match, die war so entscheidend. Der Spieler, der die hatte, hat halt einfach immer gewonnen. Es ist halt echt so. Also ich finde die Karte interessant auf jeden Fall. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, ob Clifford Turbo weiterhin so gut klappt, ob die Leute jetzt einfach wieder einen Killer-Out im Deck haben. Wir haben ja jetzt viel über das Clifford Turbo geredet. War es denn wirklich so erfolgreich, wie es jetzt alle hypen? Wir hatten wie viele Spieler mit dem Deck in Tops?
Das weiß ich gar nicht.
Ich glaube,
Zwei weiß ich auf jeden Fall.
mindestens,
Ich weiß drei aus.
mindestens,
Drei
also
weiß ich noch.
mir sind vier bekannt.
Okay, also
Also zumindest, sagen wir so, Long hat normales gespielt, aber der hat reingesidet, also kann man auch mitzählen,
Okay, dann
sage ich
kommt
jetzt
dann
mal.
Long Dao. Dann fällt mir auf jeden Fall ein Benedikt Jung, der das gespielt, und dann halt die beiden Italiener, der Zuppini
Ja.
und der
Alici.
Alici. Ja, und dann haben es halt ein paar gespielt, die nicht Tops gekommen sind. Also eigentlich alle Italiener haben das Deck gespielt. Das war so ein Italiener-Ding, das Deck. Die haben das ja auch entwickelt. Das
Kam ja von denen, ja.
genau. Auf jeden
Ich weiß
Fall.
nicht, ich fand es erfolgreich genug. Es war halt überraschend.
Ja.
Ich
War
meine.
überraschend, auf jeden Fall. Aber es gab auch andere erfolgreiche Decklisten. Ich weiß ja, es gab noch in anderen Decks neue Tests, und zwar am Necrotz. Und da gab es eine neue Combo, die sich sehr stark durchgesetzt hat mit dem Exar und dem Archmage. Oder ich sage mal Archmage, der heißt ja eigentlich Great Sorcerer of Necrotz, tut mir leid. Was macht die beiden Karten so besonders? Wer hat die gespielt? Erstmal, wer hat die gespielt? Ich weiß, ich habe die gespielt, Dave hat die gespielt.
Also ich habe die nicht gespielt, weil ich die Combo erst am Flughafen mitbekommen habe. Es war zu kurz, was sie zu testen.
Okay, ich wollte noch nichts sagen, wenn die noch gespielt hat, und zwar der Joshua hat die gespielt. der Eugen, also allgemein Leute von Complexity Card Gaming. Es ist halt, was macht das Ganze so besonders? Ich frag dazu mal den Dave.
Es gibt dir mehr Ressourcen zurück. Es macht das Deck konstanter, auch wenn die Karten jetzt, sage ich mal, nicht so konstant sind. Bei der Exer, wenn er tributet wird, gibt dir die DA. Die ist gegen jedes Nicht-Nekroz-Deck auf dem Feld einfach sehr stark und kann verdeckte Karten einfach wegschießen. Ich muss den Gegner mal wegkriegen mit 3-3. Gegen Nekroz bringt sie dir das OTK, weil du die Decisive Armor hast.
Ja.
Ja, der Great Sorcerer, der war ja schon damals in Nekroz gespielt, einfach um wieder an Unico oder Valkyries vom Deck ranzukommen. Er nimmt dir jetzt zwar Ressourcen aus dem Deck, aber durch seinen zweiten Effekt, wenn er im Friedhof entfernt wird, kann man sich nämlich den Exer in den Friedhof legen
Ja.
und dem seinen zweiten Effekt nutzen, nämlich wenn der entfernt wird, kann man sich ein Nekroz-Monster, also eins von den Effektmonstern, was aus dem Spiel entfernt ist, wieder spezialbeschwören. Also entweder ein Shurid oder den Great Sorcerer.
Genau.
Und somit konnte man das Ganze immer wieder oder einmal mehr rotieren und dadurch eigentlich auch immer das Spiel gewinnen, wenn man die Combo einmal gemacht hat, weil es zu viel Plus war für den Gegner.
Habe ich mal eine Frage, gab es die Combo schon auf einem anderen Turnier in den USA oder so?
Gab es in den Nationals in den USA, da kamen die.
Alles klar, ich
Genau.
dachte schon, dass die Leute total krank waren. Die einen Italiener erfinden 2 Tage vorher eben ein neues Clifford-Deck und die anderen erfinden ein neues Necros-Bild. Dachte ich schon, übelst mega.
Es gab halt mehrere Ansätze nach der EM. Es gab halt weiterhin die Möglichkeit, so ein normales Necrots-Deck zu spielen, was halt auch zum Beispiel Jörg noch gemacht hat. Dein Necrots war ja relativ Standard.
Ja.
Genau, dann gab es halt noch diese ganzen Geschichten um Hoban. Hoban hat ja wohl ein Deck gespielt mit zweimal Summoner Monk und einem Ryo.
Am Sideboard.
Genau.
Im Sideboard, genau. Und im Main Deck irgendwie Naturia Beast Combo mit
Genau, das war das nächste.
diesem
Ah ja, Naturia Beast
komischen.
Combo, ja.
Naturia Beast Combo heißt halt einfach, man spielt einen Mathematiker und eine Blumenzwiebel. Der Mathematiker legt einen die Blumenzwiebel in den Friedhof, man ritualbeschwört einen Schrid,
Eine Klausel.
eine Klausulas über einen Schrid und kann dann mit den beiden einen MX Sable Invoker bauen. Der Invoker nutzt wiederum seinen Effekt und sucht dann aus seinem Deck die Exiled Force oder den Bullblader. Und dann kann man die Ball vom Friedhof wiederholen und legt einen Naturia Beast hin. Und soweit ich weiß, gibt es da im Game 1 im Nekroz Mirror Match nur ein einziges Out und das ist halt das Djinn Out. Was man dann auch wiederum nicht mehr suchen kann mit Rota. Ja.
Aber das hat sich gar nicht durchgesetzt, diese Kombo,
Es
oder?
war zu unkonstant und die Leute haben mit den Konter gerechnet, nämlich wenn Dance Princess gespielt wird, die würde den ganzen Naturia-Lock verhindern und dann würde der Naturia gelegt hat, wahrscheinlich sehr, sehr weit nach hinten gehen im Spiel und einfach verlieren. Deswegen hat man sich das nicht getraut.
Genau, und dann gab es halt noch die Möglichkeit, mit irgendwelchen so berühmten Floodgates zu spielen. Da gibt es einmal die Listen mit Secret Village. Da habe ich irgendwie gar nichts mitbekommen. Habt ihr gegen Secret Village spielen müssen?
Naja, ich glaube, das ist komplett
Ja.
rausrotiert, eben aus der Angst durch Mathematiker, Dance Princess und Archmage.
Ja.
Und da irgendwas davon in jedem Main Deck war, hat das einfach keiner gespielt.
Genau, und die andere Sache ist dann natürlich die Liste aus Südamerika, die Galli-Liste mit Mistake und was war die zweite Floodgate, die er gespielt hat? Eine Scouting hat er gespielt,
Ach,
sogar
cool.
Scouting.
Ja, das ist ja einige Male rumgerannt.
Genau, ich hab es gegen zwei davon spielen müssen, habe aber jedes Mal dagegen gewinnen können. Einmal gegen israelischen Meister und einmal gegen einen eher unbekannteren Spieler.
Ich habe einmal gegen dieses Duran-Lockbird-Deck
Genau,
gespielt.
das ist die nächste Technik, gab's ja auch noch. Das ist Wahnsinn.
Und ja, ich wusste aber, dass er das machen will und habe deswegen ja anders gespielt, sage ich jetzt mal, drumherum gespielt und habe deswegen gewonnen.
Ja, ist relativ einfach. Man sieht, wann die Combo kommen soll. Man darf nur kein Max-C gegen dieses Deck spielen, weil sonst hat man verloren.
Ja, und da ist halt wieder das große Problem, dass die meisten wieder gar kein Max-C mehr gespielt haben, sondern einfach dann jetzt auf Shared Right wieder gesetzt haben.
Genau.
Gut, aber das zu Nekroz, haben wir schon wieder viel zu viel über Nekroz gesprochen. Okay, auf jeden Fall kommen wir zu den anderen Decks. Burning Abyss hat sich, glaube ich, nicht großartig gewandelt. Da gab es weiterhin diese Liste von diesem Champion aus Nordamerika mit einem Skill Drain Main und so weiter. Das war jetzt irgendwie sehr, sehr
Das
Standard.
ist relativ Standard, ja.
Genau. Dann gab es Shadol. Shadol gab es ja einige Ansätze, also der neue Europameister, der Ido, der hat relativ Standard gespielt mit Starzeraf. Oder hat er irgendwas
Nee, nee, nee,
besonderes?
nee, der hat keine Stasis
Artifact
gespielt.
keine gespielt, ne? Mistake, Standard, ja.
Hat er nicht Artifact gespielt, habe ich gehört?
Nee, nee.
Nee,
Nee,
die hätte
nee,
ich nicht.
Lancia, ja,
Lancia hat
Artifact.
er gespielt,
Lancia,
ja.
genau. Und
Also ziemlich Anti-Nekroz.
genau.
Ganz stark.
Und dann gab es halt noch einen Spieler im Top 8 von den Shadow-Spielen, das weiß ich auch genau, das war der dänische Meister. Der hat mit Starseraphs gespielt, mit Händen und mit Mistake. Ich habe gegen den gespielt, ich habe gegen den auch gewonnen in Vorrunden, also es war auch ein sehr komisches Deck. Die Hände waren sehr
gut. Den musste ich den Top 8 spielen.
Ja, also haben wir den beide jeweils besiegt. Das war ganz
ich habe den Europameister besiegt.
Den Europameister besiegt in Vorrunden, das ist auch
interessant. Ja. Ja, da hat man gesehen, wie stark Decisive Armor ist gegen Nicot-Stacks.
Die A ist wirklich sehr stark, gerade gegen Shadol. Aber dann kamen ja leider die berüchtigten Top 64.
Richtig.
Auch nochmal zu uns. Also Dave und ich, wir haben es beide in die Top 64 geschafft, sind beide leider rausgeflogen. Und Jörg hatte halt das Glück, ich denke mal auch Jörgs Deck war halt einfach in dem Moment besser in den Tops, da er ja MSTs und sowas Main hatte, gegen diese ganzen Anti-Decks einfach zu gewinnen. Ich hatte das Problem, ich habe gegen Clifford gespielt und habe dann halt einfach verloren, weil ich keine MSTs im Main Deck hatte und dann eine Emptiness hingelegt bekommen habe.
Mein Gegner hat einfach besser gezogen mit Burning Abyss. Hätte auch MST nicht geholfen.
Ich muss sagen, ich fand auch da, ich möchte nochmal einen Joshua erwähnen, denn seine Deckliste war darauf ausgelegt, in der Europameisterschaft zu toppen. Er hatte die Theorie hinter seiner Deckliste, dass man wohl viel gegen Necrot spielen würde und dementsprechend war die Liste ja auch ausgelegt. Und ich finde, er hat auch bewiesen, wie wir alle so gegangen sind in den Tops, dass seine Liste das gehalten hat, was er versprochen hat. Wir haben getoppt, aber wir sind alle rausgeflogen.
Gegen nicht Necrot-Stacks.
Gegen nicht Necrot-Stacks.
Er selbst durfte gegen dieses Clifford, das Neue.
Ja, gegen seinen berüchtigten Erzrivalen. Na gut. Aber Jörg hat die Standardliste gespielt. Da war, denke ich mal, die Vorrunden dann nicht so leicht. Aber dafür waren dann die Tops besser, oder?
Ja, kann man so sagen. Also es waren schon knappe Partien bei, die ich auch normalerweise verloren hätte. Aber, naja.
Fehler sind menschlich.
Genau. Ja, kann man so sagen. Genau.
Ich finde es immer super, wenn die Leute im Livestream alles besser wissen.
Ja, das ist einfach. Passiert halt. Man denkt nicht immer an alles und keine Ahnung.
Gab es sonst noch irgendwelche Überraschungen bei den Siegerdecks? Das gab, wir hatten jetzt ein Shadol, also ich gehe jetzt mal nur von den Top 4 aus, es waren zwei Burning Abyss, ein Shadol und ein Necrot.
Nee, da war glaube ich nichts Besonderes bei.
Ich muss halt, man merkt halt wieder, das Meta ist halt echt zur Zeit so eingefahren. Es gibt halt Necrots und alles andere ist Anti-Necrots. Es ist halt echt so momentan.
Ja.
Dann gibt's aber noch Infernoid und da kann der Jens vielleicht noch ein bisschen was berichten, wie deine Erfahrung so war.
Hab ich mal 5 Minuten Redezeit, dann würde ich mal meinen kurzen Turnierausblick
geben. Das.
Ich habe mich ja gleich Freitag angemeldet, weil ich dann sicher war nach 3 Stunden Testen, dass ich so spielen möchte und konnte deswegen ganz entspannt Samstag halt zur Location machen, weil ich mich nicht mehr anmelden musste. Erste Runde gegen Settler Knight habe ich ja leicht das Matchup dagegen, dadurch, dass ich seine Altair-Targets gleich entfernen kann. 2-0 gewonnen. Zweite Runde habe ich dann instant 1-0 gewonnen, weil mein schwedischer Kollege irgendwie noch am Frühstücken war. Der hat in der Rundstart verpasst. Hab dann zweite Runde auch wieder gewonnen, hat auch wieder Settler Knight gespielt. Und das war irgendwie ganz lustig, weil ich im Nachhinein dann gesehen habe, so viele Settler Knights waren gar nicht auf der EM vorhanden. Ja. Und ich erwischte gleich 2 davon. War natürlich ein super Turniershot für Infernoids. Dritte Runde gegen Clifford, da muss ich dazu sagen, dass ich 2 antimagische Duftmains spiele, weil die im Test halt so gut kamen mit Permasee, Galaxy Cyclone und Patroller und wie sie alle heißen, die ganzen Zauberfallen-Removal, weil der Gegner halt alles setten muss. Selbst die Necro-Spieler müssen die ganzen Spiegel setten und ich kann die dann zerbomben und in seiner nächsten Standby-Phase die Spiegel entfernen oder so. Also er kommt gar nicht wirklich ins Spiel. So war das theoretisch eigentlich ganz machbar. Gewinn dann auch gegen Clifford, steht 3-0. Vierte Runde bekomme ich Deckcheck gegen den bekannten UK-Spieler. Bradley sonst was hat mir dann erzählt, als sie kontrolliert haben, er war Top 4 in den Nationals dieses Jahr von Großbritannien. Und da war mir dann klar, warum ich einen Deckcheck bekomme, nicht wegen mir, sondern eher wegen ihm. Und dann durfte ich wirklich zur Investigation nach 10 Minuten Wartezeit, wo mir gesagt wurde, in meiner großen 4er-Deckbox sind noch andere Karten drin, die nicht zum Deck gehören, ich bekomme den Gameless. Obwohl ich dem Schiedsrichter, wo er mein Deck eingesammelt hat, gesagt habe, ich habe keine andere Deckbox mit, nur das auf der linken Seite ist mein Deck, das andere sind noch Karten, die gehören nicht zum Deck. Und er sagt mir sogar noch, okay, ja, trotzdem gibt mir das Gameless. Gut, im Nachhinein habe ich dann auch mitbekommen, ich hätte die Policies mal lesen sollen als Casual-Spieler auch, weil es ist ja eine EM und jeder sollte davon Bescheid wissen. Ich hätte es einfach, weiß ich nicht, alles rauspacken müssen. Dann hätte ich das Game Lost bekommen. Aber dann fing der lustige Teil an, dann habe ich noch ein Warning bekommen, weil ich ein antimagisches Duft in Secretware gespielt habe und der war nicht turnierlegal. Hat mir dann hinten gesagt, ich bekomme ein Warning und habe jetzt 10 Minuten Zeit, den zu tauschen. Am besten wäre eine Common oder eine Rare-Version. Ich renne durch die Halle, finde natürlich nur zwei weitere Secretware-Versionen. Und die sagen mir dann erst danach, ja, Secretware ist allgemein nicht legal. Weil die ist ein bisschen geknickt, gebogen, zu dick, was weiß ich. Gab es halt damals, glaube ich, nur in dem Gameboy-Spiel. Oder und dann habe ich halt gefragt, ja, was kann ich jetzt noch machen? Bin ich jetzt raus oder keine Ahnung? Naja, du kannst eine Side-Deck-Karte in dein Main-Deck packen. Wir ändern deine Liste, du spielst dann das restliche Turnier mit 14 Karten. Das war natürlich amüsant, weil ich wusste jetzt erstmal nicht, ja, kacke. Meine ganze Strategie mit den Düften geht dann dahin, wenn ich nur noch einen Random spiele. Das ist das ganze Main-Deck eigentlich für den Arsch. Und da war dann meine Motivation, weiterzumachen, nicht mehr so toll. Hab dann aber noch weitergemacht, zweimal verloren, 0-2 gegen Clifford, da wäre der Duft wieder super gewesen. Achso, Investigation ging ja noch weiter. Ich habe dann meine Liste geändert, hab dann auf meinen Gegner gewartet, weil er auch Investigation hatte, und er hatte zwei markierte Maxis. Er hat auch ein Lost bekommen. Fangen wir also mit 1-1 an, und das Würfelwurf entscheidet, wer anfangen darf. Lustigerweise, ich wusste dann gut, wenn es ein Top-Spieler ist, dann wird er wahrscheinlich Necro spielen. Hab dann aus dem Side-Deck die Christia eingepackt, weil ich ja den antimagischen Duft rausnehmen musste. Habe ich also durch die Investigation irgendwie halb illegal gebordet. Das war ganz lustig. Aber ja, es ging ja nicht anders. Eine Karte musste ja rein. Hab dann den Würfelwurf sogar gewonnen. Hab mit einem random Duft irgendwie Start gehabt. Aber er hat angefangen, macht also nichts, wie ich eigentlich erwartet habe. Zieh meine sechste Karte, kann alles hinlegen, mach ein bisschen Schaden, leg in seiner Standby-Phase den Duft auf. Und er erzählt mir nur so, er hat kein MST-Main gespielt. Ja, und dann habe ich dann das gewonnen, stand 4-0, war trotzdem ein bisschen gedrückt, weil ich jetzt nur noch mit 14 Side-Deck-Karten spiele. Und deswegen ging Clifford verloren, 5. Runde, 6. Runde auch, beide 0-2. Und dann nochmal gegen Necros gewonnen und gegen Necros verloren. Ja, das war nicht wirklich nennenswert. Stand dann am Ende 5-3, Platz 138, keine Tops, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Hab noch irgendwie ein zweites Warning kassiert in der letzten Vorrunde, weil ich Reasoning aktiviert habe, obwohl ich keine Ziele mehr im Deck hatte. Das war auch noch ganz lustig. Weil ich habe meinen Friedhof nicht gescheckt. Ich dachte so, komm, irgendwas musst du topdecken. Dann kommt ein Reasoning, ich kann es aktivieren, denke ich so, und dann war nichts mehr drin. Naja. Dann war die eben gelaufen nach Runde 8.
Aber bist du mit dir zufrieden, oder?
Ja, ne, auf jeden Fall. Also letztes Jahr 1-3 gegangen, das war ein Schlamassel in Amsterdam. Da habe ich ja zum Glück dann noch die Giant Card aus Glück wirklich gewonnen letztes Jahr. Aber dieses Jahr war ich halt zufrieden mit dem Main-Event-Ergebnis. Also dafür, dass ich ja nicht wirklich jetzt jeden Tag 8 Stunden für geübt habe, wie manch andere oder so, ist das schon ganz cool gewesen. Vor allem mit so einem Außenseiter-Deck.
Jo. Gut, dann, dann danke für den kleinen Bericht, Jens. Und da möchte ich auch nochmal was sagen, was ich jedem einfach mit auf den Weg geben möchte, weil ich hatte das auch. In der dritten Runde hat mein Gegner einfach einen Game-Loss bekommen wegen alten Höhen. Und ich habe auch gehört, ich habe das gelesen in dem Turnierbericht von Michel Grüner, dass auch einer seiner Gegner auch einen Game-Loss bekommen hat wegen Höhen, weil er halt irgendwie noch welche von alten Event gespielt hat. Leute, ihr seid auf einer Europameisterschaft. Ihr bekommt gratis Höhen bei der Anmeldung. Bitte macht doch neue Hüllen drum, wenn am Tag 1. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich verstehe das nicht, warum Leute immer noch wegen solchen Sachen immer wieder irgendwelche Sachen bekommen, irgendwelche Warnings oder Game Loss. Es muss einfach nicht sein. Und wenn ihr euch mit irgendwas unsicher seid, gerade auf der EM gab es auch wieder einen Headshot Q&A, ihr hättet einfach den kompletten Freitag dorthin gehen können, hättet mit den Headshots reden können und die hätten euch einfach, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, alles gesagt. Ich bin auch zweimal hingegangen zum Q&A, hab mich nochmal informiert wegen ein paar Ruling-Sachen. Es ist einfach, macht's einfach, ihr habt weniger Probleme und sag mal so, lieber mal einmal mehr gecheckt und einmal mehr die 3 Euro für Höhen ausgegeben, als am Ende dann im Jahr zu warten, dass man wieder Yu-Gi-Oh! Spielen darf.
Ja, was ich lustig finde, ist, dass da wird auch mit zweierlei Maß bewertet. In meinen Top 16 hatten wir auch Deckcheck gehabt und mein Gegner musste sein komplettes Main-Deck umhüllen und hatte 3 Minuten Zeit, sich neue Hüllen zu holen und Karten auszutauschen. Nee, Moment, normalerweise hat man 3 Minuten Zeit, so rum. Und er hatte aber einfach 10 Minuten Zeit, warum auch immer. Und ja, hat dann dafür ein Warning bekommen, wofür andere Leute halt schon Game Loss bekommen.
Ich glaube, in,
halt irgendwie...
in Tops ist das ein bisschen anders, weil die dann auch nicht mehr wollen, dass da Leute irgendwie rausfliegen wegen sowas. Die wollen dann in Tops, dass das, dass dann halt wirklich das Spielerische im Vordergrund steht. Man, ich weiß,
ja, aber bei,
ich
der, weiß. Bei der DM, da hatte ich auch Deckcheck und auch in Top 16. Und da war es aber genauso. Da hatte ich auch nur 3 Minuten Zeit gehabt, um das umzutauschen. Und ich weiß nicht, ob da jetzt ein Unterschied zwischen DM und EM ist, was die Regeln angeht, aber weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht, wie die da berechnet. Also ich denke mal meistens, dass in den Vorrunden immer ein bisschen strenger sind. Einfach auch, um den Fluss vom Turnier nicht zu verlangsamen. In Tops geht das ja dann, weil die Runden nicht mehr so lang dauern. Und was halt auch weiß zum Beispiel, dass es wohl keine größeren Spielstrafen gibt in Featured Matches, weil das dann irgendwie aufs nächste, also wegen so kleineren Sachen, wegen so meiner Sachen, das wird dann meistens erst nach den Featured Matches für die nächste Runde dann gegeben. Außer es ist jetzt was Krasses wie im Fall von Sona, was da glaube ich war in Prag. Da wird das dann gleich geahndet. Aber wenn da so kleinere Sachen sind, wie irgendwelche alten Höhlen oder sowas, das wird dann meistens erst eine Runde später dann ausgegeben. Aber warum, bin ich jetzt auch nicht so ganz sicher. Ich habe das nur mal auch irgendwo aufgeschnappt und gehört. Wo wir auch gerade beim Thema Judges sind, da möchte ich nochmal auf ein Beispiel zukommen, was wir auch wieder auf der EM hatten. Und da möchte ich ganz gerne unseren alten Podcast-Moderator nennen, den Claudio. Claudio stand sehr gut am Tag 1, hatte auch wirklich noch Chancen auf die Tops. Ich glaube, 7 zu draw oder irgendwas, irgendwas. Er saß auch wohl mal eine Runde an Tisch 1. War sehr gut, also mit sehr guten Chancen dabei für Tag 2. Und dann passiert das, was passieren musste. Tag 2, Claudio checkt nochmal vor dem Turnier seine Deckliste. Beim Umhüllen oder was auch immer. Und bemerkt dabei, als er auf seine Deckliste schaut, er hat halt, wenn man das gesehen hat, ich habe das Foto sogar gesehen, er hat halt seine Deckliste geschrieben, die ganzen Necrots-Karten standen halt drauf, und dann stand halt da ein Necrots auf Trishula, und dann stand halt nirgendwo Bryonex, sondern stand statt 2 Necrots auf Bryonex, stand 2 Necrots auf Trishula. Also hat er insgesamt auf seine Deckliste 3-mal Necrots auf Trishula geschrieben, aber in verschiedenen Zeilen, die auch nicht direkt nebeneinander waren, die waren ein bisschen auseinander. Es kam halt, glaube ich, erst der Trish, dann kam halt Valkyros, Unicorn und so weiter, dann kam halt nochmal zwei Trishulas statt dem Bryonex. So, jetzt die Sache, er ist ein fairer Spieler, Claudio geht direkt zu den Judges, meldet das, dass er da einen Fehler gemacht hat. Und was ist das Ende vom Lied? Er bekommt dafür einen Game Lost für sein nächstes Spiel. Also er startet schon mal 0-1 ins nächste Spiel rein. Und das richtig harte, was ich halt auch nicht nachvollziehen kann, Claudio muss mit 3 Necrots auf Trishula weiterspielen und da muss die Bryonex aus seinem Deck rausnehmen. Ich finde das unter aller Kanone und ganz ehrlich, auch wenn das in den Policies so drin steht, das kann einfach nicht sein. Es kann nicht sein, dass gute dass ehrliche Spieler für sowas so hart bestraft werden. Ich finde das unter aller Kanone einfach. Habt ihr da eine andere Meinung zu oder stimmt ihr da in dieselbe Richtung?
Nee, also menschlich ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, finde ich, ganz klar. Aber da finde ich viele Sachen nicht nachvollziehbar, aber steht halt leider nun mal so drin. Das ist halt das Problem.
Das kann halt leider nicht alles, es kann halt leider nicht alles heißen, nur weil es so drin steht, muss es jetzt für immer und ewig so sein.
Die Frage ist, wenn sie das anders handhaben, ob man das ausnutzen könnte und ob die Leute das dann mehr ausnutzen würden. Dass wenn du eine Karte 2-mal raufschreibst, aber du dann im Turnier, ich meine, gut, in dem Fall
es ist eindeutig.
Ist das ziemlich eindeutig, weil niemand würde irgendwann auch nur 3 Trishula spielen wollen ohne Bryonic. Aber vielleicht in anderen Fällen dann so, ja, die Karte ist ja gar nicht drin, es war die Karte drin. Und die schreiben sich auch vielleicht wieder gleich und da.
Ja,
die dann fangen die Leute an, jede Karte einzeln, ein Bryonic, eine Trishula hinzuschreiben und dann so, ja, eigentlich waren 2 Trishula drin und nur ein Bryonic, ich brauche keine 2.
Er wird ja so oder so bestraft. Er wird ja schon dadurch bestraft, dass er das Game Loss bekommt. Die Sache ist halt, warum dann diese große Strafe, dass er dann noch so weiterspielen muss. Das ist ja das, was mich so ärgert.
Ja, naja, vielleicht ändern sie ja mal die Policies. Wir sind ja sowieso nicht mehr ganz so aktuell, finde ich.
Ja.
Bei mir war es ja dann auch so, ich habe nach meinem 4. Spiel gleich so einen dufflen Kamin gesucht, habe einen gefunden und bin nochmal hinter zur Judge Area und habe halt gefragt, ob ich das denn jetzt noch gleich nach dem Spiel wieder ändern kann. Und dann meinten sie, nee, du hattest vorhin 10 Minuten, das musste reichen und fertig. Ist zwar eine ganz andere Sache als bei Claudio, aber fand ich halt auch schade, weil ich habe mich bemüht, die Karte noch ranzuholen und letztendlich habe ich ja jetzt ein Spiel so gespielt, wie sie wollten, aber ich hätte es doch eigentlich wieder ändern können, bin ich der Meinung.
Ich verstehe das auch nicht. Also ich finde das auch in vielen Situationen viel zu übertrieben. Ich hoffe, dass da wirklich mal bald was passiert und dass da mal ein bisschen was, also dass ich da auch die Spieler wirklich mal beschweren und da auch mal was zu den Konami-Offiziellen sagen. Es kann halt echt nicht so weitergehen. Dass halt Leute immer in Turnieren rausfliegen wegen solchen Nichtigkeiten. Das kann halt nicht sein. Das ist halt albern.
Ja, stimmt auf jeden Fall. Ist ein bisschen zu streng alles.
Jo.
Ja, das Schlimme ist, ich war echt mal bei meinem Deckcheck bei einem guten Gefühl, hab meinem Gegner so gesagt, wäre jetzt lächerlich, wenn sie irgendwas finden. Dann finden sie halt wirklich was, dass ich da noch andere Karten in der Deckbox habe. Oder dass der Anti-Magisch-Duft in Secret Rare nicht legal wäre. Das hätten sie doch auch vorher mal ankündigen können oder irgendwo schreiben können, dass man solche Karten nicht benutzen darf.
Ich weiß auch nicht genau, wie das
gehört. Ich saß halt mit einer kontrollierten Deckliste und neuen Höhen da und dachte, ey cool, alles super, heute bekommst du nicht ein Warning wie in Prag, weil ich abgenutzte Höhen, in Prag hatte ich echt schon Höhen ein halbes Jahr drum um das Deck, ja. Und da habe ich verstanden, mein Warning. Aber diesmal war es ein bisschen blöd, weil ich war da gar nicht vorbereitet auf so eine Sachen. Naja.
Ich bin da jetzt auch schon in der Zwischenzeit sehr penibel. Alleine durch mein eines Game Lost in YCS Prag. Ich tue jetzt immer vor jedem Turnier neue Höhlen dran machen. Ich lasse dann auch direkt nach Tag 1 sogar nochmal von jemandem, den ich kenne, von den Judges, nochmal meistens mein Deck checken, ob alles okay ist. Und da fand ich das auch wieder sehr witzig, weil ich Runde 3 einen Deckcheck hatte, da ist nichts gefunden worden, es war alles okay. Und dann nach Tag 1 guckt ein anderer Judge mein Deck durch und ihm fällt halt auf, ja, das könnte man rauslesen, das könnte man rauslesen, das könnte markiert sein. Und das ist halt dann auch wieder krass, also was es da auch nicht für Unterschiede gibt, was da halt gesehen wird und was nicht gesehen wird. Ich habe das natürlich dann alles gleich behoben zu Tag 2 hin und habe dann halt andere Sachen, die Karten ausgetauscht, das waren halt wohl irgendwie Sachen wie mein Raikiki, das war wohl ziemlich alt. Und das konnte man wohl halt irgendwie von oben, wenn man irgendwie genau drauf guckt, raussehen und sowas. Das sind halt so Sachen, da habe ich immer Angst, weil wenn man dann wirklich halt mal eine alte Karte spielt, ich wollte sogar das Raikiki vorm Turnier noch austauschen und Jens hatte dann halt einfach vergessen, mir das neue Raikiki mitzubringen.
Sorry.
Ja, aber und dann halt, wenn du dann wegen so einem Quatsch rausfliegst, das ist halt dann schon schade. Deswegen guckt halt immer auf eure Karten, spielt am besten keine alten Sachen, auch wenn es irgendwie eure Lieblingskarten sind, macht's einfach nicht. Spielt immer die neuesten Varianten, wenn es geht. Oder halt irgendwelche gut erhaltenen Sachen. Und manchmal ist es nicht da, es kommt nicht darauf an, dass euer Deck komplett ein Bling-Bling ist und alles glitzert. Es kommt manchmal auch nur darauf an, dass alles legal ist und ihr einfach keinen Ärger bekommt. Gut, das zu abschließenden Worten. Aber jetzt nochmal zu einem cooleren Thema. Jörg, du fliegst ja nur nach Kyoto, nach Japan. Und wie laufen jetzt Vorbereitungen bei dir?
Ja, bis jetzt konnte man noch nicht richtig vorbereiten, weil die Liste ja noch nicht bekannt ist, also die Worlds-Liste, sagen wir mal so. Deswegen habe ich bis jetzt nur irgendwie so, ja, ältere Sachen getestet gehabt, was jetzt nicht so richtig relevant ist. Und halt so theoretisch überlegt, wenn die Liste jetzt so bleiben würde, was man denn spielen könnte, aber halt nichts Konkretes bis jetzt.
Okay.
Leider, muss man sagen.
Hast du schon so ein paar Favoriten, was du so denkst, was du anfassen willst oder so?
Naja, also wenn sich jetzt nicht viel ändert, dann ist schon ein ziemlich starker Favorit Clifford. Aber ich kann es nicht final sagen, weil ich meine, man könnte genauso gut irgendwas spielen, was gut dagegen ist. Und ja, keine Ahnung. Muss man erst noch sehen, wie es wieder im Endeffekt die konkrete Liste aussehen wird.
Jo, mal gucken. Wir werden sehen. Ich bin mal sehr gespannt. Du kannst dir dann vielleicht nochmal Meldung geben oder so später, wenn die Liste dann da ist und was dann so kommt. Aber
ja,
ich denke mal, ich sage jetzt mal im Namen vom ECG, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg in Kyoto. Wir wollen endlich mal Weltmeister aus Deutschland sehen. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr.
Ja, mal gucken.
Ja, ich wünsche es mir auf jeden Fall. Viel Erfolg, sage ich nur, wünsche ich dir.
Ja, danke.
Gut, dann kommen wir, wenn wir direkt vom Thema Listen sind, auch zu unserem nächsten Thema heute. Die Bandlist. Die es nun vielleicht geben wird oder nicht, man weiß es ja nicht so genau. Die Sache ist ja, es gibt jetzt so viele Spekulationen um diese aktuelle Liste. Ich glaube, es war noch nie so schlimm wie jetzt gerade, oder?
Ehrlich?
Ja, doch früher.
Also damals war das doch, als sie noch im Magazin gereleased wurde, da gab es ja auch so viele Fake-Listen und Leute, die sich daran gesetzt haben. Es war schon ähnlich wie, ist zwar nicht so wie die Diskussion, die heute ist, weil heute heißt die Diskussion, kommt sie oder kommt sie nicht. Ja. Aber
ja. Die kommt nicht, und nächstes Thema bitte.
Also Ich muss sagen, es ist, viele haben es ja jetzt bestimmt mitgekriegt, es gibt jetzt ein Statement von Konami zur Liste, dass wohl eine irgendwann kommen wird, wenn sie bereit sind, um zu kommen. Es gibt jetzt keine festen Daten mehr, also sie wollen es auch jetzt ab jetzt nicht mehr einführen, dass es feste Daten gibt, wann eine Liste released wird. Findet ihr das gut oder schlecht?
Ja, ich finde es nicht gut. Man will halt Sicherheit haben.
Also, ich habe mich halt immer vorbereiten können, dass ich mir verbotene Karten ranhole, so ungefähr einen Monat, bevor ich denke, die Liste kommt, damit ich halt für alle was auf Lager habe. Und wenn man jetzt auch nicht weiß, dass Anfang August oder so eine Liste kommt, dann müsste ich eigentlich jederzeit die auf Lager haben, die verbotenen Karten. Das ist zum einen ein bisschen schwierig mit ranholen dann, und zum anderen, du weißt auch nicht, wann du Urlaub machen kannst, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Anfang August Urlaub mache und da kommt die Liste raus und ja, dann kümmere dich mal drum, dass du die Leute bedienen kannst, weil dann ja auch mehr Bestellungen reinkommen. Kümmere dich mal drum, dass du dann auch genug auf Lager hast von den Sachen, die wieder entwandt werden. Also es wird ziemlich problematisch, wenn man nicht weiß, wann die kommen sollte. Aus meiner Sicht.
Also ich finde das auch für den sekundären Markt, es ist an sich sogar besser, aber man muss halt mehr Bereitschaft haben. Für die Spieler selbst nicht so schön, weil Konami könnte ja dann einfach mal so, ach jetzt machen wir Bandlist, so komplette Formate über den Haufen geworfen. Du hast gerade 500 Euro für ein Deck ausgegeben, also jetzt so. Ja, und nächste Bandlist, so das Deck ist für ein Arsch.
Ja, genau, das kommt ja noch dazu. Wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, 2 Wochen vor Rimini, neue Liste, zack, alle, die bis dahin getestet haben, können alles wegwerfen und müssen neu anfangen mit testen.
Ja, und vor allem noch wahrscheinlich noch neue Karten besorgen.
Ja, richtig.
Das neue wird Decks, das ist halt nicht schön.
Und dramatisch und teuer. Ja.
Ja, ich find's auch schade. Vor allen Dingen, weiß es auch nicht mehr, man konnte immer so ein bisschen kalkulieren, wann verkaufe ich jetzt mein aktuelles Deck, wann kaufe ich mir neue Karten, wie lange habe ich schon vielleicht davon was, aber es geht ja jetzt gar nicht mehr. Es ist halt einfach, ist einfach schade.
Haben die das jetzt allgemein so gesagt, oder nur, dass sie nicht die nächste Liste...
Nee, alle zukünftigen Listen kommen jetzt wohl nach wie sie Lust und Laune haben, so wie ich das verstanden habe.
Das ist ja Wahnsinn. Naja.
Ja, da muss man mal gucken. Ich meine, da kam bestimmt eine ganze Welle an Shitstorm bei denen an. Also ich glaube, das überlegen sie sich nochmal, ob sie sich jetzt nicht mit der nächsten Liste wie ein Add-out umsetzen.
Ja, es wäre auf jeden Fall um einiges angenehmer. Es ist halt, dieses Ungewisse ist halt so schlimm.
Was schätzt ihr denn? Wann kommt nun die nächste Liste? Was sind eure Eindrücke?
Ich denke mal, dass die schon diese Woche kommen wird. Einfach weil die ja im Zusammenhang mit der Worlds-Liste steht, und die Worlds-Liste sollte eigentlich, soweit mir gesagt wurde, diese Woche noch kommen. Aber mal gucken, ob das alles so klappt oder nicht. Und ja, wenn die unsere Liste nicht kommt, dann wird wahrscheinlich bei den Worlds mit der aktuellen TCG-Liste gespielt. Aber ja, muss man immer sehen.
Ja, davon würde ich jetzt auch ausgehen, denke ich mal. Also ich fand das Meta jetzt im letzten Vierteljahr gar nicht so verkehrt. Es gab immer unterschiedliche Decks, die gewonnen haben. Klar, Necros war T0, mehr oder weniger, aber auch andere Decks wie BA oder Shadow haben mal was gewonnen. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Und meine Infernal zum Beispiel konnten auch gut mithalten, überall. Also...
Vielleicht wollen sie sich, nochmal Rimini angucken, mit dem neuen Karten, die jetzt noch kommen.
Ja.
Und also es wäre zwar krass, und dann erst ab September oder sogar noch später eine neue Liste bringen. Oh, also oder die schwächen diese Decks erstmal ab, dann kommen die neuen Karten, aber wenn die wieder zu sehr einschlagen, dann wäre das Format schon wieder komplett
bescheiden. Ist einfach Oktober, dass man jetzt einfach eine Liste ausfallen lässt und dann halt die regulär nächste wieder nimmt.
Ich habe mehrere Vermutungen zur Liste. Ich habe einmal die Vermutung, dass halt wirklich entweder jetzt erstmal gar nichts passiert, das ist auch das, was ich am unwahrscheinlichsten finde. Dann hätte ich die Vermutung, dass Necrotz komplett getötet wird, aus dem Grund, wir kriegen jetzt nächstes die Megatins, und die Megatins supporten alle Decks außer Necrotz, soweit ich weiß. Und oder da sind Karten drin von den anderen Decks, außer von Necrotz, deswegen würde es Sinn machen, Necrotz halt zu schwächen und alles andere halt nochmal ein bisschen stärker werden zu lassen, damit die Tins besser verkauft werden. Ja, und meine dritte Theorie wäre halt, auch was ich halt am liebsten hätte, aber was eh nicht passieren wird, dass man wirklich so einen Rundumschlag macht und halt alles mal schwächt, was gerade Meta ist. Also diese 5 großen Decks, Clifford, Satella, Necrotz, Burning Abyss und Shadow, das wäre mein Lieblingsansatz, aber das wird es auch einfach nicht geben.
Ja, das wäre aber am interessantesten, weil sich die Leute dann hinsetzen müssten mit dem nächsten Booster, weil da nichts Überstarkes rauskommt. sondern einfach nur neue Toolboxen. Und dann könnte man wirklich mal wieder kreativ werden und seine Decks bauen und nicht immer irgendwas Vorgegebenes von Konami spielen. So wie es alle Decks momentan sind.
Ich beleidige mich. Da soll nichts Überstarkes drin sein. Was ist mit dem Dekatron, hä? Was ist mit dem?
Ja, da kommen wir später noch dazu. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen zur Liste? Also es ist wie immer hier Tanz auf dem Feuer oder so. Das ist immer, entweder man hat halt Glück, man hat kein Glück. Man ist halt gerade da, wenn die Liste released wird und ist gerade nicht da. Es ist halt auch immer Wahnsinn, wenn man sieht, wie sich ganze Kartenpreise entwickeln von einer auf die andere Stunde, wenn eine Liste gerade da ist. Ich habe das einmal miterlebt, da kam die Liste irgendwie früh um 6, ich bin gerade aufgestanden, das war noch vor ein paar Jahren, da musste ich noch zur Schule, bin duschen gegangen, bin wieder in mein Zimmer, hab nochmal kurz reingeguckt, da ist sie gerade in dem Moment erschienen, da habe ich das erste Mal das live erlebt, dass so eine Liste da war, das ist halt schon Wahnsinn. Wie dann auf einmal alle ausrasten und das wie so eine Welle ist, die durchs Internet geht, wie dann auf einmal alle anfangen, wie kopflose Hühner rumzurennen, das ist Wahnsinn.
Wahrscheinlich kommt die Liste genau jetzt, während wir gerade hier
genau. Wir reden hier gerade 2 Stunden und danach ist Liste da, wir gucken auf MKM und alles ist teuer.
Ach ja. Ja, das wäre schon lustig irgendwie.
Darf ich euch mal 3 Sachen geben, die jetzt wieder spekuliert wurden in den letzten 2-3 Wochen?
Na klar, erzähl.
Das Gateway? Six Samu?
Ja.
Meint ihr, könnt das wiederkommen?
Ich glaub's nicht.
Nee, never. Okay. Never ever kommt es wieder.
Zweite Sache war durch die Fake-Poto-Liste die Hexe vom Schwarzen Wald. Die wurde oft gekauft.
Also, auf so eine Karten hätte ich gar kein Problem. Also, Sangern ist ein Problem, wegen Tourguide.
Ja, aber
Hexe. Wobei Tourguide ja auch schon runter ist. Aber ja, Hexe.
Ich finde Hexe zu stark. Ich habe auch schon gesagt, warum, weil man halt einfach im Shadow-Deck, wenn man eine Hexe hat, man ruft die Hexe, macht eine Shadow-Fusion, legt sich eine Squamada irgendwie in den Friedhof und hat dann direkt 3 Dark Monster, Kapitel Hexe und DRT suchen. Das finde ich halt schon übertrieben.
Und ja, dann die Karte, die auch jetzt wieder gestiegen ist, ist der Wind Up Zen Mighty hier, der XC3.
Ja, das ist ja jede Liste so, dass da alle hoffen, dass Zen Mighty wiederkommt.
Aber ist das
Cyberstein? Immer stark,
oder könnte einfach wiederkommen? Cyberstein kam jetzt letzte Woche wieder, so im nächsten Hype, ja?
Ja.
Aber das ist Wahnsinn, wie die verbotenen Karten gerade wieder alle nach oben gehen, weil sie alle...
Das ist halt ja immer so.
Ja, jeder will halt irgendwie im Sortiment einen haben, falls es halt mal passieren könnte, ne?
Ich weiß noch, dass Dimog so ein heißer Kandidat ist, weil ja Dimog im OCG einen Reprint bekommen hat, einen Errat bekommen hat vom Kartentext.
Wenn ein Errater bei uns kommt, also als Reprint mit Errater, dann kommt der auch wieder.
Genau. Und
je
dann,
nachdem.
Und dann was auch noch. Der und Chaos Emperor auch, oder nicht?
Genau, yep. Chaos Emperor auch. Da gehe ich stark davon aus, dass der in diesem Movie-Pack kommt, oder was da kommt, wenn es dieser neue Yu-Gi-Oh!-Film irgendwann noch released wird. Ja, und dann gibt's halt ja noch den einen ewigen Band des Kandidaten. Bestiari ist es ja jetzt nicht mehr Free Bestiari, jetzt ist es halt Free Stratos.
Ich
will ihn auch nicht sehen, aber viele wollen halt sehen. Mal gucken, was passieren wird.
Ich sehe gerade, ich weiß nicht, passt zum Thema, Dragons of Legend kommt ja jetzt am Donnerstag nach Europa.
Ja, da können wir jetzt vielleicht auch auf unser letztes Thema damit kommen. Wir sind ja auch kurz gut in der Zeit. Unser letztes Thema heute, so ein bisschen Ausblick in die Zukunft, auf Rimini vielleicht auch und was sich bis dahin noch ändern wird. Wir haben 3 neue große Sets, die kommen werden. Das sind zum einen... das Dragon of Legends 2. Zum anderen kommt das neue Core-Set, das heißt wie?
Clash of Rebellions.
Und es gibt noch ein drittes neues heißes Teil und das wird das Structure-Deck sein mit den ganzen Synchro-Sachen. Also dieses auf Synchron-Monster, was da alles so in die Toolbox reingehört.
Ja.
Na, erstmal zum Starter-Deck. Auch wenn das jetzt nicht als erstes rauskommt.
Ja.
Ja, ich finde, da sind auf jeden Fall interessante Karten, vor allen Dingen auch Reprints drin.
Ja, die Eisenmauer habe ich gesehen, ne?
Eisenmauer, ja, erste Warnung auch mal wieder. Und Wailer, ganz interessant. Und vor allen Dingen als neue Karten. Einmal der Jet-Synchron. Der ist ähnlich wie eine Bulb, auch Level 1, nur dass man statt die oberste Deckkarte eine Handkarte abwerfen muss. Und das auch, glaube ich, nicht nur einmal im Spiel, genau. Einmal pro Zug nur. Den finde ich interessant. Und dann noch diesen Level 10 Synchro. Warrior. Das, genau, wenn er zerstört wird, kann man einen Level 8 Warrior, glaube ich, vom Extra Deck speziell beschwören. So wie ein Colossal Fighter oder so. Weiß nicht, was es da gerade gibt. Ja, noch ein Reprint ist halt das Nightbeam.
Ja. Nightbeam ist auch interessant. Oder gut, dass es die zurückbekommen hat. Ja, dann, was sagt man zu Dragon of Legends? Ist da irgendwas Cooles drin?
Gibt's noch einen halben Spoiler, nicht mal 15 Karten vielleicht? Ah, da sind die Toons
Nee,
drinne.
nee. Der Dragon of Legends Spoiler habe ich vorhin gerade gesehen, der ist jetzt komplett.
Ach
Ja.
so, aber
Aber
noch nicht bei ETCG, wa?
ich glaube, der Dragon of Legends Spoiler ist 1 zu 1 derselbe wie im OCG. Also ich weiß nicht, ob Jörg jetzt irgendwas gesehen hat, was jetzt irgendwie
Ah,
Gutes sein soll. Ach ja, dann erzählt mir,
Silvercard.
dann bin ich da noch nicht auf aktuellen Stand.
Also soweit ich weiß, ich habe da auch mit Yami gequatscht auf der EM und der meinte, das ist halt ein super Set für Sammler, aber es ist halt kein super Set für Spieler.
Roulette-Spinne.
Ja, Roulette-Spinne ist gut für unsere RNG-Decks.
Ja, es scheint wirklich so für Spaßdecks. Ich glaube, man kann richtig schön Fun-Decks damit bauen. Vor allen Dingen Toon. Toon kann vielleicht sogar noch in irgendwelchen anderen Möglichkeiten, so was weiß ich, Toon-Burner oder so, was machen. Das hat ja einen Schnappstahl, dreimal. Warum auch nicht?
Ja.
Ja, wie war das hier? Die, genau, Crushcard-Drache da und der Mirrorforce-Drache. Ich glaube, die sind interessant. Das Problem ist nur, dass die Fallen nicht suchbar sind.
Ja.
Ansonsten würde das schon ziemlich
Und
reinhauen.
Crush Cards auf 1.
Richtig. Also wenn man die suchen kann, dann könnte das wirklich was Interessantes werden. Der Rest ist, glaube ich, auch nur.
Na, man kann doch mit dieser Katze suchen, oder?
Ja, also,
Ja.
komm. Du brauchst Necro Valley, damit du es auf der Hand bekommst. Ansonsten geht's nur auf Stack.
Ja, Necro Valley spielt man ja sowieso im Clifford, da kann man das ja gleich reintaschen.
Ach, kann man.
Ja.
Und dann noch eine Crashkarte.
Ja, vor allen Dingen kannst du ja dann nicht mal mehr den Doom Virus Dragon rufen, weil du dann ja meistens einen Pendel Scale liegen hast und die Clifford sagen, ja,
Ja.
du darfst nichts anderes außer Cliffords mehr specialen.
Ja, guck mal, du machst dann Wavering Rise Feuer und dann geht
Genau,
es schon.
genau. Also
Oh, Combo.
wir bauen ja gerade krasse neue Combo-Decks für Rimini.
Ja, nee,
Clifford.
aber das Toon ist interessant. Also, das Fun-Deck
Ja.
aber wohl eher.
Ich bin jetzt gerade sehr von der Idee Clifford, Crush Card, Doom Virus Dragon Turbo interessiert. Naja, mal
Können wir
schauen.
uns nachher mal hinsetzen.
Genau, bauen wir nachher. Gut, aber ich denke mal, Dragon of Legends kann man mehr so als Sammlerprodukt betrachten, als Spielerprodukt.
Ja, außer man hat jetzt irgendwas übersehen, spontan.
Jo. Und dann zuletzt kommt, ich glaube am 2. August sind die Sneaks, also kommt da an dem Wochenende das neue Core-Set. Und da gibt es ja auch wieder einiges an Support, aber es gibt diesmal nicht so viel Support für die ganzen aktuellen Decks. Es gibt eigentlich nur Support für ein Deck. Für welches?
Infernoids.
Ja, da kannst du jetzt anfangen mit deinem Dekatron.
Ja, der Decatron. Der Level 1 Tuner kann man auch normal schon als einziges Infernoid-Monster. Und ich freue mich schon drauf. Lustigerweise muss ich eine kurze Story erzählen. Ich habe das Deck schon mit dem Ding vor der DM getestet, fand es übelst cool. Und dann habe ich eine Woche vor der DM bekommen, oh shit, der kommt ja noch gar nicht raus in Cross Suits.
Ja, das habe ich verpeilt, ich habe die verwechselt.
Schon musste ich die ganze Idee umwerfen. Aber jetzt kann ich das Deck spielen, was ich vor der DM schon spielen wollte. Bam.
Ja, und du kriegst noch eine coole Fusionskarte dazu.
Ja, nee, ach, Voidream und die würde ich gar nicht spielen.
Naja, warte mal ab.
Der Dekatron, der wird das Ganze schon.
Der
Das macht
Decatron.
das Deck so stark.
Dadurch, dass er Tuner ist, kann man halt auch auf Synchros gehen. Aber ich habe jetzt auch schon beim Testen gemerkt, eigentlich willst du gar nicht auf Synchros gehen, weil diese reine Infernoid-Variante mit den Void-Zauberfallen ist immer noch am besten dann, bin ich der Meinung.
Ja.
Und
Das Wichtige ist einfach sein Effekt. Ja, der
wenn
Effekt.
dann halt so ein Leo liegt und deine ganzen Feinkarten kaputt gehen, das ist nicht so lustig.
Die Sache ist halt auch, der Dekatron ist halt auch eine geile Möglichkeit, um Jhin out zu haben, weil der halt einfach von den anderen Infernos die Effekte übernimmt und dann Jhin zu schießen.
Genau, der kann Eisenmauer zerschießen, indem man den vierten reinlegt, oder halt
Genau.
den Dreier, den Harmadic, um Jhin wegzuhauen, oder Vanity's Find, und dann legst du halt los, du hast Foolish im Also gemacht, hast also Material im Friedhof und kannst dann halt schöne Kombos bauen. Also
Ist eine super Pushcard für das Deck.
macht schon Spaß. Vor allem er ist suchbar durch One for One und auch so ganz cool. Da freue ich mich drauf.
Und
Aber
mit
ich
WoW bist du, kannst du ihn auch suchen, theoretisch.
ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Aber dann heißt es doch, dann darf ich den in der Runde nicht ausspielen, oder? Wie war das?
Ich glaube, du musst den ausspielen, sonst kriegst du zwei
Nee, nee,
Hautschaden.
genau, du musst den ausspielen.
Ach
Ja.
so.
Ah, ich glaube, du darfst WoW auch nur aktivieren, wenn du Level 1 Monster bereits kontrollierst, oder?
Ja, genau. Man muss ein
Also.
Level 1 Monster kontrollieren dafür.
Ah.
Deklassieren.
Muss mal gucken, wie oft man die Situation dann hat, aber ja. Nee, One for One ist, glaube ich, ganz gut, weil da legst du dir auch wieder was im Friedhof. Und mal gucken.
Gut,
Ich freue mich wahrscheinlich wieder so doll auf das Deck, dass das dann doch mehr Meta wird, als ich denke, und es dann keinen Spaß macht, weil diese Mirror Matches Infernoid gegen Infernoid macht überhaupt keinen Spaß. Das ist, boah. anstrengend.
Dann haben wir noch drei, circa vier neue, also eigentlich drei neue Archetypes, aber es sind eigentlich mehr vier. Einmal haben wir Red Eyes, ich denke mal zu Red Eyes ist nur zu sagen, die haben ein extrem geiles Synchro, Exit-Monster. Aber sonst ist das Deck jetzt nicht so super stark.
Oder gibt's nee, es ist nichts Besonderes.
Genau, der siebener Exit ist halt krass, weil der sagt, der kann glaube ich nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Und für jede Karte, die den Gegner aktiviert, kriegt er 500 Punkte Schaden. Und man kann irgendwie, glaube ich, Material detachen und werfen und Red Eyes vom Friedhof Special und irgendwie sowas. Das ist schon ganz schön heftig.
Ja, kannst halt ein bisschen rumkommen, vielleicht was für ein Hieratik-Deck, aber...
Genau. Ja, dann als ein anderes neues Deck, das Aroma-Mage-Deck, also so heißt es, glaube ich, bis jetzt so grob übersetzt, ich weiß gar nicht, wie da jetzt der richtige Name von sein wird. Da ist jetzt auch jetzt nicht so viel Hoffnung zu sehen, dass das Deck jetzt super gut wird. Weil Life Points ist halt so ein Problem, wenn man einmal Schaden genommen hat, ist das Deck halt total tot, wenn man dann weniger Life Points hat als der Gegner. Und dann bleiben noch Ignites. Ignites wurden ja am Anfang sehr stark gehypt.
Ja, die Kombos wurden alle eingeschränkt,
ja,
die man machen wollte und konnte.
Genau.
Einzige, was es glaube ich noch gibt, ist der Protector, ne? Oh, wie heißt? Wie heißt die? Die Library. So. Genau,
die Bücherei.
Die Bücherei, ja.
Und da kann man dann lustig sein Deck durchziehen, aber das Problem ist halt, es ist ein Deck mit nur Vanilla-Monstern, also nur mit normalen Monstern, die halt alles Pendelmonster sind und das ist auch nicht so stark. Ich habe gesehen, es gibt ein paar krasse Kombis mit Hitzewelle, dass man halt einfach mit Hitzewelle den Gegner drei Runden lockt. Wo dann halt die ganze Zeit ein großes Feld hinlegt, aber ob das erreicht, weiß man halt auch wieder nicht.
Man kennt das Format auch noch nicht.
Genau, das ist das große Problem. Und dann zum Schluss, das ganz neue, super krasse Deck aus Japan ist Clownblade. Was ist Clownblade? Das ist eine Kombination aus diesen neuen Enter-Mages, ich weiß nicht, wie die im Deutschen dann heißen werden, Unterhaltungsmagier oder irgend sowas in die Art, und dem einen Heroic Challenger aus dem letzten World Superstars. Und da gibt's dann halt diesen einen Magier, der sagt, wenn er in den Friedhof gelegt wird, kann man 1000 Life Points bezahlen, darf den specialen. Er ist Level 4. Und dann sagt dieser Heroic Challenger wohl, dass wenn man Schaden bekommt, man ihn dem vom Friedhof specialen darf, und der ist halt auch Level 4. Und da gibt's wohl ganz viele Kombos in Japan, wie man da alle möglichen Monster spammen kann, und dann macht man die ganze Zeit Level 4 Exits.
Dazu kriegen wir demnächst dann auch noch Noden, und dann
genau,
geht das ab.
Dann kommt noch der Elder God Noden raus, und dann haben wir da lustige Kombinationsmöglichkeiten.
Auf jeden Fall ein schönes Rang 4 Exit-Deck und wahrscheinlich auch sehr stark.
Ja. So ganz stark wird's doch noch nicht, weil doch noch der Infinity
fehlt. Genau, und fehlt halt noch das stärkste Monster, was man dann damit bauen kann, ja, den Cyberdrachen Infinity.
Aber es ist eine schöne Toolbox. Man kann das vielleicht sogar irgendwo integrieren oder so, mal gucken.
Und da gibt's eine ganz lustige Kombo mit Beschützter Zuflucht und Artifact Orendal. Ja.
Ja.
Das kann man dann auch spielen, wenn das Deck raus ist. Gut. Sonst noch irgendwas, was sich bis Rimini ändern wird? Also vielleicht eine Liste, vielleicht irgendwas durch den neuen Kurssets. Ich weiß nicht, ob es sonst irgendwelche Einzelkarten gibt, die jetzt besonders hervorstechen. Ich glaube, es gibt ein neues Mistake für eine Runde. Das ist, denke ich mal, noch...
Ach so, ja.
Stimmt, ja, das ist noch interessant. Ja,
es gibt noch eine Karte, ich glaube, eine Schnellzauberkarte, die ist auch wieder so in diese Richtung wie Shared White vom Bild her, wo halt Sangan drauf ist und Sangans Trip halt sozusagen durch die Hölle. Und da ist jetzt wieder diese neue Mistake-Karte dabei, die halt sagt, wenn man aktiviert, einfach nur für einen Zug. Das wird doch mal interessant, vielleicht fürs Necrotz-Deck.
Ja, da sind, glaube ich, einige Einzelkarten. Tomb-Cyber-Drache, der dann noch fehlt für Toons. Ja. Ist wichtig für das Deck.
Dann kommt ein kleines Level 3 Synchro-Seepferdchen raus, was man dann später vielleicht fürs Mürmel braucht, wenn wir dann irgendwann mal die neuen Mürmel-Karten bekommen. Oder die neuen Atlantien-Karten, je nachdem, wie man es sagen möchte. Also ist auf jeden Fall wieder ist halt nicht so ein neues Set, was jetzt, also es ist halt nicht wie sonst so, dass nach den Worlds mit einem neuen Set so eine komplett neue Ära eingeleitet wird. Es ist mehr so, dass jetzt so ein Support-Set erscheint, was halt wieder irgendwie alles ein bisschen stärker macht oder was alles ein bisschen neue Möglichkeiten gibt zum Spielen. Aber jetzt nicht so, dass komplette Meta über den Haufen schmeißt, dass jetzt das neue Deck rauskommt, was alles zerstören wird. Außer Inferno natürlich. Habt ihr so?
Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir auf der Liste noch hier Monster Gate of 2 oder irgendwie sowas.
Genau.
Ein Push.
Inferno jetzt dann so ein Metadeck in Rimini, mal schauen, wir werden es sehen.
Ich spiele ohne Monster-Tor.
Mit Monster Gate, mit Cyberstein.
Genau. Dann geht's dann wird's gut. Dann möchte ich auch sagen, dann wird's Zeit, uns zu verabschieden. Wir haben heute eine super Länge erreicht. Und ich sag auf jeden Fall erstmal von mir aus einen Tschüss. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und möchte auch nochmal betonen, wie gesagt, wenn ihr gerne dabei sein wollt, meldet euch ruhig für den Podcast. Ich hätte echt gerne noch ein paar andere Stimmen dabei. Ich hätte auch gerne jemanden dabei gehabt, der nur den Stream geschaut hat. Wir können dazu ja leider nicht so viel sagen, da wir ja alle vor Ort waren und selber den Stream nicht schauen konnten. Des Weiteren hoffe ich, dass es euch gefallen hat und lasst ruhig ein bisschen Feedback im Forum da. Auf jeden Fall, dann möchte ich euch drei noch verabschieden. Ich fange jetzt mal an mit dem Jens. Möchtest du noch jemanden grüßen?
Alle, die jetzt Urlaub machen und mal Zeit von Yugi wegnehmen. Also, die mal abwesend sind. Die grüße ich alle. Weil ich werde jetzt auch einen Monat Ruhe haben.
Okay, also danke, dass du mich nicht grüßt. Okay.
Ja, am 8.8. mache ich in Leipzig ein großes Turnier. Alle weiteren Infos findet ihr auf den bekannten Seiten.
Und das Besondere ist, es gibt eine Giant Card zu gewinnen, die du dem...
Genau, meine Giant Card, die ich gewonnen habe letztes Jahr, die bekommt der Erste.
Genau.
Dann grüße also, endlich raus.
Schaut mal rein, da wird es auch bei ICK einen Thread geben, wo da nochmal alle Infos...
Genau, genau.
Gut, dann der Dave, unser Standard-Teilnehmer. Möchtest du heute jemand Besonderes grüßen?
Ich grüße erstmal alle hier in der Runde. Dann
ja, danke.
Mein Team, Family Force und alle, die zuhören. Bei EDCG. Sonst kein Besonderen.
Okay, Jörg, wen willst du grüßen?
Ja, ich grüße den Robin Resch und Julius Schürhoff und Thomas Lindau.
Ja.
Und ja, ansonsten alle Leute, die so wie ich erstmal in Urlaub fahren und ja, ein bisschen Spaß haben, abseits von Yu-Gi-Oh!
Okay, dann das auf jeden Fall vom Podcast. Auf Wiedersehen.
Tschüss.